ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Donnerstagvormittag eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Professor Rainer Schlegel. Einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Köster.
Sie waren bis März Präsident des Bundessozialgerichts in Kassel. Wie klingt denn dieses Waren in Ihren Ohren?
Ja, es ist die Realität. Ich war Präsident des Bundessozialgerichts, ich bin das jetzt nicht mehr. Ich habe jetzt eine Nachfolgerin erstmals beim Bundessozialgericht, ist eine Frau Präsidentin geworden. Mir fehlt das Gericht bislang nicht. Ja, ich war sehr gerne Präsident des Bundessozialgerichts, aber alles hat seine Zeit und meine Zeit ist Ende Februar abgelaufen. Ich kann gut damit leben.
Da kommen wahrscheinlich immer ganz viele Fragen von Kollegen und Bekannten. Was steht jetzt an? Welche Pläne und so weiter? Was erwidern Sie?
Ja, ich verarbeite jetzt nochmal die letzten Wochen und Monaten. Ich hatte eine ganz wunderbare Verabschiedung, einen schönen Amtswechsel, als ich aus dem Amt verabschiedet wurde, meine Nachfolgerin ins Amt eingeführt wurde. Große Veranstaltung in der Kasseler Stadthalle. Und da bin ich jetzt dabei, mich zu bedanken bei den Einzelnen, die da waren. Ich habe auch eine Festschrift bekommen, also wissenschaftliche Beiträge, ein dickes Buch, an dem viele mitgewirkt haben, sich sehr viel Zeit genommen haben, um einen wissenschaftlichen Beitrag zu schreiben. Auch da bin ich dabei, das zu lesen und mich für diese Beiträge zu bedanken. Also ich bin auch gut beschäftigt und ich denke, ich werde auch wieder was finden, was mich dann, sagen wir, eine gewisse Regelmäßigkeit des Arbeitens bringen wird.
Ja, Sie haben schon verraten, Sie werden definitiv nicht nichts machen. Aber was wird Sie denn reizen, wenn jetzt plötzlich einem die Welt wieder offen steht?
Na gut, ich habe natürlich im Laufe der Zeit viele Nebenkriegsschauplätze angefangen, wo ich sagen wir, wissenschaftlich tätig bin. Ich baue mit einem Verlag eine Datenbank auf, die ich regelmäßig betreue oder gebe mit weiteren Sozialthemen, also Rechtsprechung im Bereich des Sozialrechts, oder ich gebe eine sozialrechtliche Zeitschrift heraus. Also da ist immer was zu tun, deshalb Langeweile steht nicht an. Aber ich denke, das, was ich 25, 30 Jahre lang gemacht habe, im Bereich des Sozialrechts, das möchte ich nicht ganz ablegen, also ich möchte nicht ganz aus dem Gebiet raus, sondern in den Schwerpunkten, in denen ich etwas zu sagen habe, da bin ich auf der Suche oder dabei, mir dort ein Betätigungsfeld zu finden, wo diese Expertise, die ich da einfach erworben habe im Laufe der Zeit, nutzbringend einsetzen kann.
Sie haben ja auch unterrichtet an der Uni Gießen und Sie sagen ja, um den Nachwuchs ist es gerade im Sozialrecht schlecht bestellt. Was fasziniert Sie denn persönlich so am Sozialrecht, wenn Sie da jetzt Werbung machen könnten?
Ja, das Sozialrecht ist eine total spannende Materie. Es betrifft praktisch die gesamte Bevölkerung. Also ich kann mir jetzt in Deutschland kaum jemanden vorstellen, der durch das Sozialrecht nicht selbst als Person betroffen ist. Es ist ein Gebiet, was uns im Alltag betrifft, was uns auch finanziell stark belastet, sowohl durch Steuern als auch durch Beiträge, was uns aber auch dann Sicherheit gibt für, man spricht von Wechselfällen des Lebens, also Krankheit, Arbeitslosigkeit, dann auch Vorsorge für das Alter. Also elementare Lebensrisiken werden durch diese soziale Sicherung abgedeckt und es ist ein Gebiet, was sehr schnelllebig ist, es ist sehr volatil. Die Halbwertszeit der Gesetze ist denkbar kurz. Die Innovation in diesem Bereich ist enorm, sowohl was Gesetzgebung angeht, als auch sagen wir, die faktischen Verhältnisse. Also ein großer Bereich des Sozialrechts ist der Bereich Gesundheit. Und wenn man sich mal vorstellt, die Entwicklung im Bereich Pharma, die Entwicklung im Bereich Medizingeräte, also Forschung im Bereich der Medizin, das schlägt unmittelbar durch auf die Ansprüche der Versicherten gegen die Krankenkassen, sodass man immer am Puls der Zeit ist in diesem Gebiet.
Also Ihnen ist anzumerken, Sie brennen dafür. Woran liegt es denn, dass der Nachwuchs nicht dafür brennt?
Ja, der Nachwuchs hat vielleicht eine gewisse Scheu von der Breite dieses Rechtsgebiets. Also es ist unfassbar breit, also die Spannbreite, was abgedeckt werden muss, ist sehr groß. Was vielleicht den einen oder anderen Angst macht, kriege ich das überhaupt auf die Reihe? Man muss das ja, wenn man das betreibt und denkt, ich möchte da beruflich mal was machen, muss man diese Gebiete verinnerlichen oder sich jedenfalls einigermaßen drin auskennen. Und das ist schon ein breites Brett, was man da begehen will. Und vielleicht hat der eine oder andere Angst davor, dass er das jemals beherrscht. Das andere ist, im Sozialrecht kann man nicht das große Geld machen. Also das beginnt im Bereich der Anwaltschaft. Die meisten Prozesse, die im Bereich des Sozialrechts laufen, werden vergütet nach Pauschalgebühren. Und die sind natürlich weit entfernt von dem, was sich Anwälte unter guten Honoraren vorstellen. Im Bereich der Universitäten gibt es wenig Gelegenheit, im Sozialrecht Gutachten zu erstellen, die Geld bringen. Was in anderen Bereichen ganz anders ist, also Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht, auch im Strafrecht haben Universitätsprofessoren die Möglichkeit der dritten Mitteleinwerbung über Gutachten. Das ist im Bereich des Sozialrechts nicht oder jedenfalls nur sehr beschränkter Fall.
Also es ist schade, wenn man zu dem Schluss kommt, es hängt doch wieder alles nur am Geld, aber vielleicht haben wir noch andere Möglichkeiten, da mal drauf zu gucken. Redet es sich eigentlich freier, wenn dieser Titel Präsident des Bundessozialgerichts wegfällt?
Das glaube ich jetzt nicht. Ich bin es nicht mehr. Das hat mich aber auch früher nicht eingeschränkt in meinen Meinungsäußerungen. Mir war der Sozialstaat wichtig und deshalb habe ich immer dann das Wort ergriffen, meine Meinung gesagt, wenn ich der Meinung war, es läuft irgendwas schief oder man könnte etwas besser machen. Dass mir die Funktion als Präsident des Bundessozialgerichts eine gewisse Plattform verschafft hat, gehört zu werden, das ist unbestreitbar. Aber ich glaube, das hat mich nicht gehemmt. In dem, was ich gesagt habe, hat mich auch nicht beeinflusst, wie ich es sage. Insofern spielt das keine Rolle. Es hat begünstigt, dass ich gehört werde. Aber ansonsten spielt das keine Rolle.
Sie sind für klare Worte bekannt und haben zum Beispiel gesagt, wir pflegen im Bereich Gesundheit und Soziales stark den Solidaritätsgedanken, den viele aber nur noch im Sinne von Umverteilung verstehen. Die Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und dem Wohlergehen des Sozialstaats, die haben viele jedoch nicht hinreichend im Blick oder gar nicht verstanden. Es gab ja mal diesen Satz, Rasen für die Rente. Meinen Sie das mit Umverteilung?
Ja, nicht nur Rente. Umverteilung ist Teilaspekt sozialer Sicherung. Also Umverteilung spielt überall eine Rolle, sowohl in beitragsfinanzierten Systemen, also in der klassischen Sozialversicherung, in der Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslohnversicherung, wo einfach starke Schultern, also dieser geläufige Ausdruck, starke Schultern tragen mehr als schwache, aber auch bei den steuerfinanzierten Sozialsystemen, also insbesondere beim Bürgergeld, Grundsicherung oder bei der Sozialhilfe. Diejenigen, die hohe Steuern zahlen, tragen ganz klar einen größeren Anteil an dieser sozialen Sicherung als die, die wenig Steuern oder gar keine Steuern zahlen. Also Umverteilung ist Teil unseres Systems. Aber die Wirtschaft und die Bedeutung der Wirtschaft für die soziale Sicherung ist, glaube ich, nicht durchgehend bekannt und den Menschen nicht durchgehend bewusst. Also wir geben im Bereich Soziales, sowohl bei den steuerfinanzierten Systemen als auch bei den beitragsfinanzierten Systemen, etwa jeden dritten Euro aus. Also unser Sozialprodukt besteht etwa aus 30% des Bruttoinlandsprodukts. Das heißt, jeder dritte Euro wird für Soziales aufgewendet. Und das kann man nur dann, wenn die Wirtschaft hinreichend stark ist.
Also gucken wir gerade mal drauf. Es gibt ja aktuelle Wirtschaftszahlen, denn Ökonomen gehen für dieses Jahr von einem Mini-Wachstum von 0,2% aus. Die Renten, wenn wir jetzt bei diesem Thema Beispiel Rente mal bleiben, werden um 4,57% steigen. Ist das verhältnismäßig?
Das ist ein Problem. Die Renten orientieren sich an der allgemeinen Lohnentwicklung. Im Bereich der Rente kann man sagen, okay, die allgemeine Lohnentwicklung war positiv, deshalb könnte man keine Rentenerhöhung in Höhe von 5% ausweisen oder 4,5% ausweisen. Also sind auch die Löhne gestiegen. Mit gestiegenen Löhnen gab es mehr Beitragsabgaben bzw. mehr Beitragseinnahmen dann auch für die Rentenversicherung. Insofern sind das kommunizierende Röhren. Aber insgesamt ist natürlich so, wenn das Wirtschaftswachstum stagniert, auf längere Sicht werden auch die Löhne nicht mehr das Steigerungsniveau haben wie in der Vergangenheit und dann wird sich das auf die Rente auswirken. Also wir können in den sozialen Sicherungssystemen, ob das die Rentenversicherung ist oder im Bürgergeld oder wo auch immer, wir können nur das ausgeben, was wir zuvor erwirtschaftet haben.
Wir sind beim heißen Thema Rente. Rund 2,5 Beschäftigte müssen mit ihrem Rentenversicherungsbeitrag eine Rente finanzieren. Das ist auch mit einem Abi aus Nordrhein-Westfalen nachvollziehbar, dass das wenig ausgeglichen ist. Ein Lösungsansatz für die ist die Aktienrente. Kann das funktionieren?
Die Aktienrente ist, viele sagen das, ein Tropfen auf den heißen Stein. Die jetzigen Pläne gehen von 10 Milliarden aus, wenn man sich überlegt, dass allein der Zuschuss des Bundeshaushalts zur gesetzlichen Rentenversicherung jährlich so roundabout 100 Milliarden ausmacht, dann sieht man einfach, dass diese 10 Milliarden das Problem der künftigen Rentenstabilität nicht lösen können.
Es also ist ein Tropfen auf den heißen Stein.
Tropfen auf den heißen Stein, es ist sicherlich ein richtiger Ansatz. Er kommt vielleicht 10, 15 Jahre zu spät, besser als nie, aber man hätte die guten Jahre, als es Deutschland wirklich wirtschaftlich sehr gut ging, diese Zeit hätte man nutzen müssen, um Finanzmittel in einen Kapitalstock einzuspeisen. Dann hätte man jetzt vielleicht nicht 10 Milliarden pro Jahr, sondern man hätte vielleicht schon einen Kapitalstock, der das 10-fache oder das 20-fache ausmacht. Aber in Deutschland gibt es eine gewisse Abwehrhaltung gegen alles, was mit Kapital zu tun hat. Und insbesondere im Bereich der sozialen Sicherungssysteme will man das nicht. Man setzt voll auf das Umlagesystem oder hat immer auf das Umlagesystem gesetzt. Und erst jetzt merkt man, dass vielleicht eine kapitalgedeckte Anlage, jedenfalls zum Teil, das System stabilisieren könnte. Dass es das Umlagesystem ablösen könnte, das ist letztlich ausgeschlossen. Vor allem auch deshalb, weil wenn man jetzt wesentlich mehr Geld in Kapital anlegen würde, man natürlich auch das Problem hätte, dieses Geld überhaupt unterzubringen. Ja, also 10 Milliarden bringt man ohne weiteres unter. Aber wenn man zum Beispiel 100 Milliarden unterbringen wollte, wäre das schon politisches Problem.
Das Thema wird sehr emotional diskutiert. Wir kommen auch gerade jede Menge Meinungen von den SW1-Hörerinnen und Hörern an. Ich will mal aus Stuttgart Marina May zitieren. Sie sagt, fragen Sie den Herrn doch mal, warum und mit welcher Begründung die Beamten nicht ins Rentensystem einzahlen. Warum die Beamtenpension so viel höher ist als Rente, aber entschieden darüber wird von Menschen, die nicht ins System einzahlen. Ja. Eine große Ungerechtigkeit.
Ja, vom System der gesetzlichen Rentenversicherung her ist es eigentlich so, dass sowohl die Beamten als versicherungspflichtig angesehen werden. Es gibt eine Vorschrift im maßgeblichen Gesetz, im SGB VI, wonach auch Beamte eigentlich behandelt werden wie alle anderen abhängig Beschäftigten. Dann gibt es eine Vorschrift, die Beamte versicherungsfrei stellt. Also eine Ausnahme macht von der Regel. Und wenn man diesen einen Satz im Gesetz streichen würde, dann wären die Beamten von heute auf morgen im System der gesetzlichen Rentenversicherung versichert.
Sie haben mal gesagt, Beamte und Selbstständige sollten einzahlen. Welche Reaktion haben Sie dann erlebt?
Relativ wenig Reaktion darauf. Es war schon eine provokante These, zu sagen, die Beamten, die versicherungsfrei sind und die freien Berufe, also Rechtsanwälte, Ärzte und so weiter, die abhängig beschäftigt sind, können sich befreien lassen, wenn sie in einem Versorgungssystem der jeweiligen Berufsgruppe pflichtversichert sind. Beide Personengruppen sind von der Anlage her im System der gesetzlichen Rentenversicherung angelegt, haben aber diese Ausnahmen für sich in Anspruch genommen. Die Reaktion war verhalten darauf. Es ist einfach ein Thema, was man nicht angehen will. Im Bereich der Beamten gibt es eine Vorschrift im Grundgesetz, die vorschreibt, dass Beamte vom Staat amtsangemessen besoldet werden müssen. Diese Vorschrift würde nach wie vor gelten, würde aber nicht entgegenstehen, dass die Grundversorgung fürs Alter auch bei den Beamten über die gesetzliche Rentenversicherung erfolgt. Genauso wie vielleicht bei den freien Berufen. Beiden Berufsgruppen, sowohl den Beamten als auch den freien Berufen, also Ärzten, Zahnärzten und so weiter, stünde es ja frei, darüber hinaus private Vorsorge zu treiben, in den berufsständischen Versorgungswerken oder bei den Beamten, dass der Staat was drauflegt, so ähnlich wie bei den Betriebsrenten.
Einen Satz müssen wir unbedingt festhalten. Sie haben gesagt, es wäre mit einem Satz im Gesetz zu ändern. Also der Aufwand wäre gar nicht so groß. Aber kann es damit zusammenhängen, wir haben nächstes Jahr Bundestagswahlen, dass man das Thema einfach gar nicht angehen will?
Ja, wir haben alle 4 Jahre Bundestagswahlen, nächstes Jahr wieder. Und das sind einfach unangenehme Themen, die man im Hinblick auf das Störpotenzial, was so eine Diskussion auslösen könnte. Einfach diese Diskussion will man nicht führen. Deshalb greift man diese Themen nicht auf.
Wie kann man das denn anregen, dass diese Diskussion überhaupt zustande kommt? Weil die, die eben drüber entscheiden, die wollen es ja verhindern.
Ja, also ich versuche das ja. Also mehr kann ich nicht machen. Ich kann die Diskussion anstoßen, kann Argumente liefern, kann auch Ängste nehmen, kann sagen, da wird kein Beamter jetzt meinetwegen künftig am Hungertuch nagen müssen. Auch kein Arzt und kein Rechtsanwalt wird deshalb verarmen. Das System wird nur umgestellt und die Diskussion käme voran, indem man eben das Gefühl hätte, alle zahlen dieses System ein, alle haben Interesse, dass das Gesetz der Rentenversicherung gut geht und sich eben nicht Gruppen bilden, die für sich betrachtet ein gutes Risiko darstellen und an dieser Last nicht so guten Risiken in den Solidargemeinschaften nicht teilhaben und ihren Beitrag dazu nicht leisten, sondern sich da separieren und rausnehmen.
Rainer Schlegel ist bei uns. Sie waren einer der höchsten Richter unseres Landes als Präsident des Bundessozialgerichts. Können Sie sagen, ob eigentlich der Streit um Soziale mehr oder weniger geworden ist?
Der Streit beginnt erst jetzt. Es war über viele Jahrzehnte so, dass das Soziale eigentlich nur Zuwachsraten zu verzeichnen hatte. Sozialstaat wurde ausgebaut, Leistungen wurden erhöht, neue Leistungen kamen hinzu. Und 2 Ereignisse sind so eine gewisse Zäsur in dieser Entwicklung. Das erste Ereignis war die Pandemie, die den Sozialstaat unglaublich viel Geld gekostet hat, wo man das Geld auch teilweise mit beiden Händen ausgegeben hat, ohne genau hinzugucken. Im Nachhinein verständlich, es waren Prognoseentscheidungen zu treffen. Und die zweite große Zäsur, die wichtigere Zäsur, das war der Ukraine-Krieg, der uns von heute auf morgen vor Augen geführt hat, dass wir in ganz vielen Politikbereichen riesige Probleme haben, dass wir beispielsweise bei der Bundeswehr nackt dastehen, dass wir nicht verteidigungsfähig sind, erst recht nicht kriegsfähig wären. Wir haben dann erkannt, unsere Infrastruktur ist absolut desolat, Bahn, Straßen, Brücken, Internetausbau, kommt nicht voran, Wohnungsbau, die ambitionierte Zahl, 400.000 Wohnungen pro Jahr, auch da sind wir meilenweit von der Zielerreichung entfernt. Also diese Probleme sind uns vor Augen geführt worden mit dem Ukraine-Krieg, das war der Auslöser, das war der Impuls, mal zu gucken, wie sieht es in unserem Land aus. Und es sieht in ganz vielen Bereichen eben nicht gut aus. Bildung, 15% der Schulabgänger haben keinen Schulabschluss, ist eigentlich ein Skandal für sich. PISA wird nicht besser, im Gegenteil, wird schlechter. Also die Bestandsaufnahme, was unser Land angeht, ist jetzt nicht rosig. Und da wurde klar, dass diese Politikbereiche alle einen unglaublichen Investitionsbedarf haben, dass da was passieren muss. Und es wurde klar, dass diese Politikbereiche miteinander konkurrieren. Auch das ambitionierte Ziel, CO2-freie Energie zu produzieren künftig, erfordert unglaubliche Investitionen. Und dann kam die Frage, können wir uns das weiterhin leisten, dass der soziale Bereich ständig expandiert, während die anderen Bereiche eben Abstriche hinnehmen müssen. Also diese Konkurrenz um das Geld, das zur Verfügung stehende Geld, ist manifest geworden mit dem Ukraine-Konflikt. Und ich glaube, die wesentlichen Diskussionen stehen uns erst noch bevor. Ein kleiner Vorgeschmack war jetzt durch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht zur Einhaltung der Haushaltsgrundsätze und der Schuldenbremse, da wurde klar, man kann das Geld nur einmal ausgeben und die Frage, wofür?
Also je knapper das Geld ist, desto größer der Streit. Das ist die Losung, die Sie daraus bilden. Jetzt heißt es immer, Demokratie ist nicht selbstverständlich. Wir müssen etwas dafür tun. Gilt das für den Sozialstaat genauso? Der ist ja vermutlich auch nicht selbstverständlich.
Nein, der ist auch nicht selbstverständlich, aber wir tun sehr viel für den Sozialstaat. ich habe es anfangs erwähnt, wir geben jeden dritten Euro für Soziales aus und das ist auch gut so. Ich verteidige diesen Sozialstaat. Es ist auch ein wichtiger Standortfaktor für Deutschland. Es gibt den Menschen die Sicherheit, ich falle hier nicht ins Bodenlose. Aber man muss sich gleichwohl die Frage stellen, in einer wirtschaftlichen Situation, wie wir sie jetzt haben, wo wir auch keine positiven Wirtschaftsprognosen haben, sondern negative Wirtschaftsprognosen, können wir uns das, was wir uns bislang geleistet haben, können wir uns das in gleicher Weise auch in der Zukunft weiterhin leisten? Und meine Forderung ist, es muss alles auf den Prüfstand. Wir müssen uns fragen, was ist nice to have und was kann weg? Wir brauchen also eine Aufgabenkritik, was ist wirklich essentiell für diesen Sozialstaat und worauf könnten wir vielleicht auch ein Stück weit verzichten? Was können wir vielleicht einfacher regeln und wo tut es auch ein bisschen weniger?
Professor Rainer Schlegel bei uns in SWR1, Leute. Wir wollten über die Minijobs sprechen. Sie fordern die Abschaffung von Minijobs. Die gelten allerdings als flexibel, sind gerne genommen, ob bei Rentnern oder Studierenden. Was haben Sie denn dagegen?
Minijobs sind jedenfalls für einen Großteil derer, die ihr Leben lang Minijobs ausüben, eine Armutsfalle. Also zu glauben, dass man, wenn man 30, 35, 40 Jahre einen Minijob gemacht hat, dass man dann eine auskömmliche Rente hat, das ist eine Illusion.
Aber wir reden ja über die, die einen Hinzuverdienst wollen, also wie beispielsweise Rentner oder Studierende. Und gerade für die ist es flexibel.
Für diese Personengruppe fordere ich ja auch nicht die Abschaffung. Das sage ich, lasst 200, 300 Euro frei, die bekommen die auf die Hand und dann ist gut, sowohl bei Studenten, vielleicht auch bei Schülern und bei Rentnern. Aber bei allen, die in einer Lebensphase sind, die auf Erwerb ausgerichtet ist. Also 15 bis 67 bin ich schon der Meinung, dass es durch die geringfügige Beschäftigung auch Wettbewerbsverzerrungen gibt und die soziale Sicherung eben weit hinter dem zurückbleibt, was wir anstreben und man im Minijob zum Beispiel nie auf eine Rente kommen wird, von der man leben kann. Das heißt, es ist absehbar, dass bei Menschen, die ein Leben lang Minijobs gemacht haben oder über lange Zeiten Minijobs gemacht haben.
Von wie vielen Menschen sprechen wir denn da überhaupt?
Es gibt Zahlen um die 7 Millionen, das ist schon eine erhebliche Zahl. Muss vielleicht differenzieren. Es gibt in der Tat Minijobs, die neben einem Beruf ausgeübt werden. Die sind insofern frei. Ja, da gibt es dann vielleicht das Problem, ist es eigentlich gerecht, dass wenn ich 3.000 Euro im Hauptberuf habe und dann nochmal 538 im Nebenjob, dass die 538 keine Rolle spielen, ob das nicht zusammengerechnet wird?
Na, es stellt sich eine andere Gerechtigkeitsfrage dann natürlich auch, wenn Sie sagen, also wir wollen es für Studierende und Rentner so lassen, für andere nicht. Wo bleibt dann da die Gerechtigkeit?
Ja, weil das ist eine Gruppe für sich. Die Rentner sind aus dem Erwerbsleben ausgestiegen und verdienen sich durch ihren geringfügigen Job noch etwas zur Rente hinzu, bilden also für sich eine eigene Gruppe. Und eine eigene Gruppe sind auch die Studenten, die eben noch nicht am Erwerbsleben stehen, sondern vielleicht zum BAföG noch was hinzuverdienen oder zu dem, was sie von ihren Eltern zur Unterstützung als Student bekommen, was hinzuverdienen wollen, um auf, vielleicht ein bisschen mehr leisten zu können. Also das sehe ich jetzt nicht den Vergleich mit den normal Erwerbstätigen.
Vielleicht schauen wir mal auf die einzelnen Branchen, denn auch da gibt es natürlich große Unterschiede. Also der Großteil der Minijobber, der findet sich beispielsweise in der Gastronomie oder auch im Einzelhandel. Gerade da ist es wichtig, flexibel zu sein, wenn wir auf Gastro schauen, gerade auch je nach Saison. Und da kann man dann einfach kurzfristig jemanden einstellen.
Ja, also Saisonarbeitskräfte. Man muss vielleicht zwei Bereiche differenzieren. Es gibt zwei Arten von geringfügiger Beschäftigung. Es gibt die zeitgeringfügige Beschäftigung. Das sind die Ferienjobs. 2 Monate im Jahr sind frei, wobei der Verdienst eigentlich gar keine Rolle spielt. Und es gibt die regelmäßigen geringfügigen Beschäftigungen, die ich jede Woche, jeden Monat regelmäßig ausübe mit dieser 538-Euro-Grenze. Um die geht es mir. Mir geht es jetzt auch nicht um die Ferienjobs mit 2 Monaten, sondern mir geht es um diese permanenten kleinen Arbeitsverhältnisse, die privilegiert werden dadurch, dass sie aus der Sozialversicherung rauskommen.
Nur gerade diese Arbeitsverhältnisse werden ja auch oft über einen kürzeren Zeitraum genutzt.
Richtig, aber dann ist die Frage, ist es eigentlich eine geringfügige Beschäftigung, die Entgelt geringfügig ist, oder ist es eine, die Zeit, also auch das ist eine schwierige Abgrenzungsfrage, ist es eine zeitgeringfügige Beschäftigung. Wenn ich im Bereich der zeitgeringfügigen Beschäftigung bin, sind die Probleme ganz andere, da bin ich überhaupt nicht in der Sozialversicherung drin. Das Problem sind die dauerhaften geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse mit 538 Euro, die ja auch eine gläserne Decke bilden. Deshalb hat man den Übergangsbereich geschaffen von 539 bis 2000, um die Beitragslast nicht stark ansteigen zu lassen. Es sind privilegierte Beschäftigungsverhältnisse, die durch die Normalerwerbstätigen teilweise mitsubventioniert werden.
Vermutlich würden diejenigen, die diesen Job machen, sagen, also da ist niemand privilegiert, gerade weil einfach auch so wenig rauskommt. Also wir sprechen hier ja über keine hohen Summen, aber was könnte dann die Alternativlösung sein?
Dass man meinetwegen ab 200 Euro ganz normale sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse annimmt und gar nicht mehr differenziert zwischen geringfügiger Beschäftigung, Übergangsbereich und Normalarbeitsverhältnissen. Man geht ja auch bei den geringfügig Beschäftigten davon aus, dass sie ein Bedürfnis haben für eine Rentenversicherung. Zunächst waren diese Beschäftigungsverhältnisse in der Rentenversicherung versicherungsfrei. Dann haben wir erkannt, okay, das gibt eine Armutsfalle und hat das System umgeswitcht. Und sie sind im Grunde nach Versicherung pflichtig, auch die geringfügig Beschäftigten, haben aber die Möglichkeit des Opt-outs. Das heißt, man sagt Tschüss und ist draußen. Und ich verstehe einen Gesetzgeber nicht, der der Überzeugung ist, ich müsste auch geringfügig Beschäftigte zwangsweise in die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen, ihnen dann aber das Recht gibt zu sagen, ich mache von meinem Recht auf Opt-out Gebrauch und sage Tschüss und verabschiede mich aus dem System und lasse darauf ankommen, ob ich im Alter eine auskömmliche Rente habe. Wenn ich das nämlich nicht habe, zahlt es die Allgemeinheit.
Rainer Schlegel bei uns in SWR1 Leute. Viele Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren umstritten. Viele Menschen in großer Sorge, krank zu werden. Aktuell werden Stimmen lauter, die eine Aufarbeitung fordern. Sie haben ja früh Kritik geäußert, zum Beispiel bei der Belegung der Intensivbetten, weil es finanziell Anreize für Kliniken gegeben hat, auch zur Schaffung von Intensivbetten. Ist denn dahingehend irgendetwas aufgearbeitet worden?
Bei den Gerichten kam relativ wenig an Prozessstoff aus der Pandemiezeit. Und wenn, dann beginnt es erst jetzt ganz langsam. Diese Kritik an dieser Freihaltepauschale, die habe ich vor allem deshalb geäußert, unmittelbar neben dem Bundessozialgericht, an dem ich ja lange gearbeitet habe, gab es eine Klinik für Kinderpsychiatrie, sowohl stationär als auch ambulant. Diese Klinik war nie und nimmer geeignet, akut Corona-Patienten aufzunehmen und zu betreuen. Gleichwohl gab es diese Freihalteprämie auch für diese Einrichtung.
Ja.
Die leitende Ärztin kam dann zu mir und fragte, sie hätte jetzt Anweisung von ihrer Klinikleitung, sie müsse auch von dieser Freihaltepauschale Gebrauch machen und deshalb einfach Zimmer und Betten räumen, was sie nicht wolle. Dann habe ich gesagt, sie trägt die medizinische Verantwortung, sie könne das sicherlich verweigern. Am Ende des Tages verließ dann diese leitende Ärztin diese Einrichtung, weil sie diese Entscheidung nicht mittragen konnte, hat sich dann anderweitig umgesehen und als niedergelassene Ärztin weitergearbeitet.
Ja,
aber
dann
das war natürlich ein eklatantes Beispiel, weil gerade Kinder brauchten natürlich in dieser Zeit genau diese Einrichtungen. Und dem Klinikträger war es eben wichtiger, diese Freihaltepauschale zu bekommen, als die Kinder zu betreuen. Und
die Kliniken haben sich bereichert, das muss man an der Stelle festhalten. Auch für Intensivbetten gab es, glaube ich, Prämien von 50.000 Euro. Die Frage ist, wie Aufarbeitung aussehen kann. Also Helge Braun war bis Ende 2021 Kanzleramtsminister. Er sagte, wir haben das Impfen als eine Lösung für den Ausstieg aus der Pandemie beworben und eine Erwartung geschürt, die wir am Ende nicht erfüllen konnten. Man sei davon ausgegangen, dass Geimpfte auch vor Ansteckung sicher seien. Also eine Enquete-Kommission wurde im Bundestag 2022, glaube ich, schon mal angeregt. Passiert ist da wenig. Warum?
Ja, wir sind immer noch dabei, die Folgen der Pandemie zu bewältigen. Jetzt aktuelle Diskussion, Aufarbeitung. Heute früh war Gesundheitsminister Lauterbach im Deutschlandfunk, der sich nicht festlegen wollte, in welcher Form man diese Aufarbeitung betreiben soll, ob das eine Enquete-Kommission sein könnte oder ob das eine Einrichtung außerhalb des Parlaments sein könnte. Was auf jeden Fall vermieden werden muss, glaube ich, ist, dass durch diese Aufarbeitung der Pandemie diejenigen, die die Pandemie dem Grunde nach leugnen und die sie auch heute noch leugnen, Auftrieb bekommen durch diese Aufarbeitung. Dass man das wissenschaftlich aufarbeitet, dass man vielleicht die Finanzströme nochmal aufarbeitet und Lehren aus dieser Zeit zieht, das ist sicherlich sinnvoll. Aber jetzt eine breite öffentliche Diskussion über den Umgang mit der Pandemie anzutreiben, glaube ich, bringt Wasser auf die Mühlen derer, die glauben, dass die Pandemie gar nicht stattgefunden hat. Und
Na, ist die Frage. Also wichtig wäre ja, wie Sie gerade sagen, daraus Lösungen zu finden. Vielleicht war es nicht die letzte Pandemie, die wir erleben mussten. Wie kann man in Zukunft damit umgehen? Und dahingehend ist doch vielleicht auch eine Einbindung von Öffentlichkeit wichtig, um einfach zu gucken, wie können wir in Zukunft damit umgehen?
Ja, es darf auf jeden Fall keine populistische Aufarbeitung geben, keine populistische Diskussion.
Wäre eine Enquete-Kommission populistisch?
Das glaube ich jetzt nicht. Das ist parlamentarisch abgesichert. Man braucht sicherlich die Fachleute dazu, weil das war ja im Grunde war es eine wissenschaftsgetriebene Entwicklung. Wir haben auch festgestellt, welche Rolle Wissenschaft spielt und erkannt, dass beispielsweise von 10 Fachleuten aus dem Bereich der Pandemie 10 verschiedene Ansichten haben. Also auch die Frage, inwieweit Politik auf die Expertise Wissenschaft angewiesen ist und wie man mit diesen wissenschaftlichen Expertisen umgeht, gilt da das Mehrheitsprinzip oder hat der das Sagen, der das größte Institut leitet? Also solche Dinge kann man sicherlich aufarbeiten und die Frage stellen, wie müssen wir künftig diese Expertenräte aufbauen, damit wir nicht im Wind, nicht im Nebel stochern.
Thema Aufarbeitung der Maßnahmen zur Corona-Pandemie. Als ein höchster Richter unseres Landes, wie haben Sie sich denn mit diesem Thema überhaupt auseinandergesetzt?
Ja, zunächst gab es auch im Gericht natürlich die Auflage Kontaktbeschränkung und dann auch den Lockdown, der wirkte sich bei uns aus. Und
ich meine jetzt die Aufarbeitung.
Die Aufarbeitung. Und wir haben dann gesagt, also es kommen jeden Tag neue Gesetze herein, auch in unserem Bereich. Wir müssen das sichten und sammeln, um hinterher die Dinge einordnen zu können. Und haben dann ein Buch geschrieben zu den Maßnahmen aus dem Bereich Gesundheit und Soziales. Wir hatten dann das Problem, zunächst einen Verleger zu finden, weil die Verlage dachten, ja, das Problem ist im Sommer erledigt, man braucht kein Buch darüber, das gibt's nicht her. Das Buch gab's dann auch in zweiter Auflage, der Beck Verlag hat dann dieses Buch verlegt. Und das ist jetzt eine schöne Sammlung dieser ganzen Maßnahmen. Und es war natürlich eine Situation, in der man auf nichts zurückgreifen konnte.
Und es ist ein Thema, was viele Menschen nach wie vor umtreibt. Wir natürlich erleben das gerade an den Reaktionen der SW1-Hörerinnen und Hörer, weil ein großes, auch ein Ungerechtigkeitsempfinden da ist. Das können Sie als Richter sicherlich auch noch mal einordnen.
Ja, man wusste zu Beginn der Pandemie nicht, welches die richtigen Maßnahmen sind. Alle Maßnahmen, ob das jetzt Restriktionen waren, Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen oder ob das Zuschüsse waren, beispielsweise für Krankenhäuser, für Pflegeheime und so weiter. Das beruhte alles auf Prognosen. Und Prognosen betreffen alle die Zukunft. Die können sich als richtig erweisen, die können sich aber auch als falsch erweisen. Hinterher ist man immer klüger. Man muss sich in diese Situation versetzen von damals. Es gab keinen Impfstoff. Man wusste nicht, wie geht diese Pandemie, eine weltweite Pandemie, wie geht das weiter. Es gab auch keine Feldstudien. Und insofern
nehmen wir uns ein Beispiel raus. Der Impfstoffdeal ist ja ein Thema der Aufarbeitung. Der Milliardendeal wurde von der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geschlossen. Und es gibt Kritik an dem Deal, denn auch die EU-Staatsanwaltschaft ermittelt. Wie schauen Sie als Richter auf dieses Vorgehen?
Als Gericht, als Richter würde man immer sich die Frage stellen, welche Tatsachen standen zum damaligen Zeitpunkt, als Entscheidungen zu treffen waren, zur Verfügung. Von welcher Tatsachengrundlage konnte ich ausgehen und war diese Tatsachengrundlage ausreichend, diese Entscheidung zu treffen? War das vertretbar oder war das nicht vertretbar? Wenn hinterher sich die Dinge anders entwickelt haben, weil man jetzt klüger geworden ist, heißt das nicht, dass die Entscheidung damals falsch war. Deshalb muss man die jeweilige Entscheidung, man muss nicht alle Entscheidungen überprüfen, man muss einige zentrale Entscheidungen vielleicht aufarbeiten und sich die Frage stellen, wovon durften die damaligen Entscheidungsträger ausgehen?
Wenn wir auf die Aufarbeitung schauen, EU-Parlament als auch der Untersuchungsausschuss bekommen nichts als durch Schwärzung unkenntlich gemachte Auswertungen zu Gesicht. Also die Verträge, die Ursula von der Leyen geschlossen hat, sind demnach nicht einsehbar, beklagt der EU-Abgeordnete Martin Sonneborn.
Okay. Da müsste man jetzt die Frage stellen, warum gibt es diese Schwärzung? Gibt es ja auch beim RKI diese Schwärzungen. Herr Lauterbach sagte heute früh, diese Schwärzungen beruhen zum Teil auf Datenschutz, ja, weil jeder Name, der da fällt, muss geschützt werden. Und er will jetzt aufarbeiten lassen, ob das wirklich notwendig ist, die Schwärzung vorzunehmen oder nicht. Und so würde ich auch in dem Fall vorgehen. Weshalb sind da Schwärzungen drin? Wenn da natürlich Passagen drin sind, wo man beispielsweise Firmen von der Haftung freistellt, muss man klären, geht das überhaupt im Rahmen der geltenden Rechtsordnung oder geht das nicht? Dann ist es eine Frage der Rechtmäßigkeit.
Ja, da stellen sich dann viele weitere Fragen. Also im EU-Parlament hatte sich ein niederländischer Abgeordneter erkundigt, ob der Impfstoff vor Markteintritt darauf geprüft wurde, ob er die Übertragbarkeit des Virus verhindere. Die Antwort war ein klares Nein. Und das sorgte dann eben für große Empörung, insbesondere bei denen, die die Impfungen kritisch sahen. Also was können wir daraus für die Zukunft lernen?
Wir müssen lernen, wie wir solche Prozesse künftig gestalten. Wenn so eine Situation wieder auftreten soll, wie geht man vor? Aus diesen Einzelereignissen kann man ja lernen. Das hat ja systematisches Vorgehen, zu klären, was machen wir, wenn so eine Situation neu auftritt? Wie sehen die Krisenstäbe aus? Wie sehen die wissenschaftlichen Beiräte aus? Wen zieht man heran? Kann man da Vorsorge treffen, dass man die vielleicht jetzt schon strukturiert plant, weiß, auf wen man zurückgreifen kann? Welche Verfahren wollen wir einhalten, wenn es um konkrete Maßnahmen geht?
Sie haben Einblicke in die Politik. Werden diese Fragen gestellt?
Ich denke, wenn die Enquete-Kommission oder die Aufarbeitungskommission zustande kommt, werden solche Fragen gestellt. Das sind systematische Fragen. Also es hat jetzt keinen Mehrwert, jetzt vergossene Milch irgendwie einzusammeln, sondern wir müssen für die Zukunft lernen. Wir müssen sagen, wir wollen aus eventuellen Fehlern der Vergangenheit lernen, um es in der Zukunft besser zu machen. Also der Blick muss nach vorne gerichtet sein.
Rainer Schlegel, heute Vormittag bei uns in SWR1 Leute. Wir haben jetzt so viele Herausforderungen, Probleme und Themen angesprochen. Wenn Sie jetzt auf Ihre Erfahrung fast 40 Jahre in der Sozialgerichtsbarkeit schauen, was sind die drängendsten Themen, die wir jetzt unbedingt angehen sollten?
Ich glaube, wir brauchen einen Mentalitätswandel. Wir müssen ein Stück weit weg von unserer Vollkasko-Mentalität, von unserem Glauben, dass der Staat alles für uns regeln könnte, dass er uns alle Probleme abnimmt. You'll never walk alone wird so zum Grundtenor.
Zitiert der Kanzler gerne.
Ja, das ist richtig, dass wir Gemeinschaften brauchen, dass wir nie alleine unterwegs sein sollten. Wir sollten uns aber auch nicht auf den Weg machen eines paternalistischen Staates, wo der Staat alle Dinge für uns regelt und uns alle Sorgen abnimmt. Also wir nehmen für uns in Anspruch, Individuen zu sein, unsere Entscheidungen selbst zu treffen, selbstverantwortlich zu treffen. Im privaten Bereich ist das ganz ausgeprägt, da lässt man von niemandem reinreden. Sobald es um andere Dinge geht, wälzen wir vielleicht diese Verantwortung so ein Stück weit ab auf den Staat, der wird schon richten. Das ist, glaube ich, die falsche Grundeinstellung. Wir haben einen guten Sozialstaat, den gilt es zu verteidigen. Da müssen wir dran arbeiten, dass der solide bleibt, dass der leistungsfähig bleibt, dass er sich auf das Wesentliche konzentriert. Wir müssen aber auch jeden Einzelnen fragen, was er für sich selber tun kann, wo er seine Eigenverantwortung umsetzen kann in eigene Initiativen, in eigene Vorsorge, um so zum ausgeglichenen Verhältnis zwischen angewiesen sein auf die Gemeinschaft, aber auch selbstbewusst und selbstverantwortlich durch die Welt zu gehen.
Sie haben jetzt Mentalitätswandel angesprochen. Haben Sie eine Idee, wie der denn gelingen kann?
Ja, er wird gelingen müssen, weil natürlich vor allem auch gerade die jungen Menschen sehen, anhand der demografischen Entwicklung, es liegt ja auf der Hand, dass dieser Staat zurzeit auf Kante genäht ist und dass die goldenen Zeiten, die goldenen Jahre vorüber sind, dass uns eher schwierige Zeiten bevorstehen. und es für jeden Einzelnen schwieriger wird, sagen wir, seinen eigenen Wohlstand zu halten, auch den Wohlstand des Staates insgesamt zu halten, das sehen die Menschen. Und die Menschen erwarten eigentlich, dass diese Themen von der Politik aufgegriffen und diskutiert werden und Lösungsvorschläge präsentiert werden, über die man dann bei den demokratischen Wahlen abstimmen kann. Das sind schmerzhafte Prozesse, die uns bevorstehen, aber wir haben ganz andere Zeiten durchgemacht. Also dieses Land lag da nieder bei 45 und man kam wieder auf die Beine und davon sind wir weit entfernt, aber wir müssen uns dieser Situation bewusst sein und müssen für uns selber Klarheit schaffen, dass wir selber mitverantwortlich sind, diese Krise, die wir jetzt auch im wirtschaftlichen Bereich haben, zu überwinden. Das fängt zum Beispiel an bei der Frage der Arbeitszeit. Kann sich Deutschland leisten, immer weniger zu arbeiten? Ja, die höchsten Krankenstände, die geringsten Arbeitszeiten und trotzdem den Anspruch haben, das wirtschaftlich prosperierendste Land Europas zu sein. Das wird auf Dauer nie funktionieren.
Dann nehmen wir das jetzt mal so hin. Das wäre ja schon als Wort zum Sonntag interpretierbar. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen und ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch in SWR1 Leute und Ihnen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.
Vielen Dank, Frau Köst.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.